eigentlich will doch jeder Autor und jede Autorin, die hier auf dem blauen Sofa in dieser herrlichen neuen Studiosituation Platz nimmt, vor allem wenn es um Sachbücher geht, vor allem eines: Recht haben. Insofern ist es schon etwas ganz Besonderes, wenn das einer nicht will, nicht Recht haben wollen. So steht es fast programmatisch vielleicht auf dem Titel oder auf dem Buch des Philosophen Martin Seel, auf dem neuen Buch. Und dieses Nicht-Recht-Haben-Wollen in einer Zeit, in der es sozusagen um das Recht-Haben geht. Martin Seel ist Philosoph, einer der bekanntesten Philosophen in Deutschland. Er hat mit seinen Abhandlungen über die Ästhetik der Natur zum Beispiel oder über die Form des Glücks auch immer wieder Recht haben wollen. Herr Seel, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt nicht mehr Recht haben wollen?
Naja, die Philosophie ist zunächst mal eine argumentative Disziplin normalerweise, wo man für bestimmte Thesen, Auffassungen, Theorien argumentiert. Aber die Philosophie hat meines Erachtens auch eine andere Seite, nämlich sie kann nur produktiv sein, wenn sie auf das Nicht-Recht-Haben-Wollen auch verzichtet, sich Gedankenspielen hingibt mit einem offenen Ende. Bei mir hat das auch ein biografisches Motiv. Ich wollte nie Philosophieprofessor werden, sondern ich wollte Schriftsteller werden. Das heißt, diese pubertäre Schriftsteller-Identität ist nie ganz verschwunden. Und insofern hat es mich immer interessiert, was Philosophie und Literatur eigentlich offen oder insgeheim miteinander zu tun haben. Und deswegen ist das Buch ein Versuch, die Philosophie ein bisschen mehr, als es meistens der Fall ist, in die Nähe der Literatur zu rücken. Und literarische Texte, ob das nun Gedichte oder Romane sind, sind ja keine Texte, mit denen der Autor Recht haben will, sondern er will etwas vorführen, er will einen zu Imagination und ja auch Gedanken verführen, ohne dass der Autor damit unbedingt Recht haben wollen muss. Und deshalb dachte ich, es wäre an der Zeit, einmal ein Buch zu schreiben, mit dem ich in den allermeisten Passagen nicht unbedingt Recht haben will.
Nun sind wir auf der Buchmesse im Jahr 2018, just in einer Zeit, in der relativ viel in diesem Land in Bewegung ist. Steckt da auch sowas wie eine zeitdiagnostische Haltung drin, mal nicht Recht haben wollen in Zeiten? Also jetzt bereitet sich die Buchmesse auf den Besuch von Björn Höcke, dem Rechtsaußen der Rechtsaußenpartei AfD, vor. Hier geht es doch ganz stark, das ist aufgeladen, das Klima, mit Recht haben wollen.
Also mit Zeitdiagnosen bin ich ja grundsätzlich ein wenig vorsichtig, weil die Leute, die mit Zeitdiagnosen bekannt werden, ändern die ja alle 5 Jahre wieder und dann brauchst du wieder eine neue. Es gibt sozusagen einen indirekten Bezug zu der Frage, die Sie ansprechen, durchaus, weil ich für ein unbotmäßiges Denken plädiere, das sich eben nicht versteift auf die eigenen Ansichten, unbedingt auf die eigene Position. Wenn Sie aber Björn Höcke und die politische Diskussion ansprechen, das ist ja der Fall, wo man auf das Recht haben wollen nun doch nicht verzichten sollte. Sondern wenn wir über die AfD, über Rassisten und Rechtsextremisten sprechen, da finde ich, ist es durchaus angesagt, Recht haben zu wollen, denen etwas die eigene Überzeugung, die eigene Auffassung von Demokratie, Menschenrechten, Asylrecht und dergleichen entgegenzustellen. Ich plädiere nicht dafür, dass man nun ganz sanftmütig werden soll und sich jeden politischen und sonstigen Unsinn geduldig anhören sollte, sondern in der politischen Arena ist das Recht haben wollen durchaus angesagt. Es ist aber nicht überall und immer angesagt und es ist nicht überall und immer im Bereich einer produktiven und undogmatischen Philosophie angesagt.
Philosophen sind ja in aller Regel diejenigen, die als Intellektuelle in Erscheinung treten, in den öffentlichen Diskurs eingreifen, geprägt von Emile Zola, Jacques, ich klage an. Spielt das für den Intellektuellen Martin Seel eine Rolle?
Ja, das kommt eben auf den Anlass an. Beispielsweise habe ich mich vor 1-2 Jahren auch eingeschaltet in diese absurde Diskussion über eine Leitkultur, die wir brauchen. Da wollte ich natürlich auch recht haben, dass die ganze Idee der Leitkultur mit einer weltoffenen Demokratie nicht kompatibel ist. Also wenn ich hier in diesem Buch sage, ich möchte nicht länger recht haben wollen, jedenfalls wenn ich schreibe, und das heißt jedenfalls wenn ich mal so ein Buch schreibe, heißt das nicht, dass ich meine Überzeugungen jetzt in den Schrank packe und mich öffentlich nicht mehr so äußere, dass ich damit durchaus recht haben will, sondern das Buch ist ja eine Verteidigung einer Philosophie, die offen ist auch gegenüber der literarischen Seite des eigenen Faches. Man denkt ja oft Philosophie, da muss argumentiert werden, das muss penibel sein, da muss man geradeaus gehen, um seine These durchzubringen. Das ist ein verkürztes Verständnis von Philosophie. Und es ist vollkommen verkürzt, wenn man sich die Geschichte der Philosophie anschaut. Platon beispielsweise hat der Wahrheit der Dichtung misstraut, wie allgemein bekannt ist. Aber was macht er? Er schreibt Dialoge. Er wählt eine literarische Form. Und in den frühen Dialogen ja häufig mit sehr offenem Ende, mit dem Versuch, seine Leser in einen Denkprozess zunächst mal hineinzuholen, der selber ein offenes Ende hat. Und diese Dynamik verteidigt dieses kleine Büchlein.
Bevor wir noch auf das Verhältnis von Philosophie und Literatur genauer eingehen, wie kann man denn in das Nichtrecht haben wollen einsteigen? Denn schon das Verstehen setzt ja wahre Überzeugungen voraus. Jedenfalls schreiben Sie das in dem Buch und jedenfalls glaube ich das und will damit auch Recht haben.
Ja, man kann nicht durchweg nicht Recht haben wollen, denn wir haben unsere Überzeugungen. Und wenn wir nicht bestimmte Überzeugungen hätten, könnten wir uns nicht orientieren. Wenn ich nicht wüsste oder zu wissen glaube, wie ich vom Frankfurter Hauptbahnhof hier zur Buchmesse komme, wäre ich verloren. Also wir müssen unseren Überzeugungen vertrauen. Wir können aber in Prozessen des Denkens diese Fixierung auf eine feste Orientierung einklammern und wir können Gedankenspiele spielen, das ist ja der Untertitel des Buches, so dass wir nicht auf ein bestimmtes argumentatives Ziel, auf eine bestimmte ins Auge gefasste Meinung aus sind, sondern wir können mit offenem Ende und ohne ein bestimmtes Ziel denken. Und deswegen hat das Buch eben auch die Form, die es hat. Es sind kurze Stücke, es ist ein ziemliches Durcheinander von Überlegungen. Ich sage an einer Stelle nicht, es gibt eine Moral des Denkens, dass wir in unserem kognitiven Haushalt Ordnung halten sollen. Und das ist wichtig, das müssen wir tun, dass wir uns nicht jederzeit völlig selbst widersprechen. Gleichzeitig aber gibt es eine Ethik des Denkens, die darauf aus ist, dass wir in unserem kognitiven Haushalt Feste feiern. Und dieses Buch versucht so dieses Fest, dieses Spiel mit möglichen Gedanken, es sind ja auch nicht nur Gedanken, sondern es sind auch Bilder, es sind Beobachtungen, diese Verfestigung unserer Denkweise immer wieder aufzulösen. Und das, denke ich, ist immer ein Strang der Philosophie auch gewesen. Platon habe ich genannt. Denken Sie an Montaigne, denken Sie an Nietzsche, denken Sie an Wittgenstein, denken Sie an Adorno. Es gibt viele andere Autoren, die die Philosophie immer ein Spiel auch mit ihren eigenen literarischen Möglichkeiten hat spielen lassen.
Wollen Sie eine andere Form der Philosophie? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Wolfram Eilenberger zitieren darf, ein Philosoph, der der deutschen Philosophie ein nicht so gutes Zeugnis ausgestellt hat, jüngst in einem Essay, der schreibt, wer mit deutschen Philosophieprofessoren oder Professorinnen über den gegenwärtigen Zustand ihrer Disziplin spricht, blickt in traurige Augen. Bei Ihnen sehe ich keine traurigen Augen, Herr Seel. Aber damit ist auch gemeint, dass die deutsche Philosophie, die großen Anfänge, Sie haben sie eben gesagt, Wittgenstein, Adorno und sowas, liegen 50 Jahre zurück. Es passiert nichts wirklich Aufbrechendes, Aufbruchsartiges in der deutschen Philosophie. Dafür gibt es unglaublich kluge Gelehrsamkeit. Ist das sozusagen Ihr Buch auch ein Versuch, in diese Philosophielandschaft einzugreifen?
Ja, man soll ja nicht lange lamentieren, sondern man soll es machen. Wenn einem die Form der Philosophie nicht passt oder wenn man den Philosophiebegriff, der an den Universitäten vorherrscht, wenn der einem ein wenig zu eng vorkommt, dann muss man es eben auch anders machen. Und mein Buch ist nicht polemisch. Also es wäre albern und ich denke auch verkehrt, gegen die akademische Philosophie zu polemisieren, denn wir haben weiterhin eine produktive philosophische Forschung. Aber man kann es eben auch anders machen und man kann die Philosophie und diejenigen, auch die Leserinnen und Leser, die sich für Philosophie interessieren, daran erinnern, dass es auch anders geht. Und dann muss man es eben auch anders machen. Und jetzt pauschal die eigene Zunft zu beschimpfen, ist nicht meine Absicht. Wenn sich Kollegen von mir dadurch provoziert finden sollten oder finden, dass ich die Tugenden der Innung verderbe, dann ist es so, aber dann denke ich, ist das deren Problem und nicht meins.
Also die Tugend der Innung lebt ja auch von einem großen Satz von Jürgen Habermas, vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Sie schreiben in Ihrem Buch, das schlagende Argument ist nicht das Beste, was der menschliche Geist zu bieten hat. Was ist denn besser als das schlagende Argument?
Die guten Argumente sind schon etwas Gutes, wenn es denn wirklich gute Argumente sind. Aber die guten Argumente sind nicht alles. Die Philosophie muss auch in der Lage sein, sich spontanen Eingebungen zu überlassen, die Abwege des eigenen Fachs nicht außer Acht zu verlieren. Und wenn es eine Gefahr in der gegenwärtigen Philosophie gibt, jedenfalls in der Deutschen, dann ist es ja die Gefahr, dass sie sich vorwiegend oder teilweise auf den andernorts, nämlich in der englischsprachigen Welt, ausgetrampelten Faden bewegt, womit ich nicht gegen die angelsächsische Philosophie polemisieren werde. Aber es ist schon wichtig, sich auch an die Vielstimmigkeit der eigenen Tradition zu erinnern. Und dazu versucht dieses Buch auch einen Beitrag zu leisten.
Ja, aber Herbert Schnedelbach hat mal gesagt, die Philosophie kranke an einem Morbus Hermeneuticus, also dem zu viel an Beschäftigung mit der eigenen Tradition.
Das kann er nicht gemeint haben. Er kann nur gemeint haben, ein zu viel an der orthodoxen, braven, nacherzählenden Beschäftigung mit der eigenen Tradition. Die eigene Tradition, ein paar Namen habe ich genannt, denken Sie auch Kant. Kant spielt im Buch eine Rolle. Das ist ein klassischer Schriftsteller und er ist manchmal in seinen literarischen Passagen, die es ja selbst in der Kritik der reinen Vernunft gibt, macht er sprachlich ganz verrückte Sachen. Und wenn man das übersieht, ist man auf der falschen Spur. Das Bewusstsein der Form philosophischer Texte, nicht? Ich zitiere ein paar Stellen von Kant, wo er ganz wunderbare literarische Bilder entwirft. Und wenn man, oder auch diesen Gestus, Kant sagt immer wieder, so sage ich nun. Das ist nicht einfach jetzt stur sagen, ich will Recht haben, sondern umgekehrt. Er macht seine Leser darauf aufmerksam, dass er jetzt seiner Überlegung einen neuen Dreh gibt. Und da darf man sich wundern, klappt das denn, haut das denn hin? Ist das die richtige Richtung, die er jetzt einschlägt? Insofern ist ein lebendiges Philosophieren mit der Tradition angewiesen auf dieses Bewusstsein, dieses Gespür für die Form. Wie ist die Dramaturgie eines Textes? Denken Sie nur an Descartes, die Meditation. Das ist ja eine dramatische Erzählung am Beginn. Der Autor, er sagt ich, das heißt, das ist ein Angebot des Lesers, dieses Gedankenexperiment, das Descartes vollführt, ja am eigenen Leib gewissermaßen selbst zu vollziehen. Jetzt versucht er an allem zu zweifeln, woran man überhaupt zweifeln kann. Und am Ende der ersten oder am Beginn der zweiten Meditation scheint die Lage aussichtslos. Es gibt nichts Gewisses. Es ist wie so ein Cliffhanger in einem Actionfilm, nicht? Der Held kommt immer mehr in Bedrängnis und irgendwann kommt dann die Wende zum Guten, zum Konstruktiven, die Sache wird gerettet, so ist es ja auch bei Descartes. Das ist auch, hat eine Dramaturgie und wenn man diese literarische Verfasstheit philosophischer Texte übersieht, dann kriegt man vieles von dem, was sie nicht allein buchstäblich sagen, sondern was sie einem vorführen, was sie zeigen, welche Sicht auf die jeweilige Problemlage sie entwerfen, bekommt man das gar nicht mit. Und wenn man so Philosophieren betreibt, nicht nur historisch, dann ist man dagegen gefeit, in irgendeine Art der Orthodoxie zu verfallen.
Ja, aber die Orthodoxie kann ja nicht einfach dadurch aufgebrochen werden, dass man jetzt sagt, okay, wir stellen einen Text von Kant einem von Peter Handke gegenüber, wie Sie es in Ihrem Buch gemacht haben, und haben dann sozusagen die Schachtelsätze von Kant, an denen jeder Kantleser zumindest am Beginn seines Studiums von Kant verzweifeln kann, weil er immer herausfinden will, was sagt er mir jetzt eigentlich? Was ist die Bedeutung, was ist vielleicht die Wahrheit dieser neuen Perspektive? Während Peter Handke eine Jukebox beschreibt, wenn ich das noch richtig im Sinne habe, und eine ähnliche Verschachtelung der Sätze hat. Natürlich hat das einen eigenen Klang und das war ein Aha-Erlebnis, als ich das gelesen habe, zu sagen, ah, da ist ja der gleiche verschachtelte Klang, der irgendwie rhythmisiert die Sprache. Aber ehrlich gesagt, bei Peter Handke geht es doch darum, bei Kant ging es um die kopernikanische Wende, also sozusagen ein Paradigmenwechsel in der Philosophie.
Ja, ich vergleiche jetzt nicht Kants Stil mit Handkes generell, sondern diesen einen Handkesatz aus seinem wunderbaren Versuch über die Jukebox mit dem berühmten anderen Satz bei Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, wo er diese kopernikanische Wende in so einem wie bei Handke verwackelten Satz beschreibt. Natürlich gibt es eine große Differenz auch zwischen Philosophie und Literatur und dem Lesen von Literatur und Philosophie. Auch wenn die Philosophie diese literarische Dimension immer auch hat, die ich eben beschrieben habe, so ist doch die Aneignung philosophischer Texte, ist man auch gezwungen, diese literarische Form immer auch fast zu zerstören. Denn man versteht den Text nur, wenn man ihn in seine eigenen Worte übersetzt. Oder wenn man Wittgensteins philosophische Untersuchungen liest und wirklich verstehen will oder produktiv lesen möchte, darf man nicht alles glauben, was der Autor sagt. Ich will gar keine Theorie machen, ich therapiere nur, ich will alles lassen, wie es ist. Das muss man nicht glauben, oder darf man sogar gar nicht glauben, wenn man Wittgenstein einen wirklich interessanten Philosophen findet. Da verhalten sich die Leseweisen, die Gebrauchsweisen literarischer und philosophischer Texte wieder auch anders. Trotzdem ist das Hören auf die Form auch für diesen Umgang mit der Philosophie wichtig, weil sonst kriegt man bei Wittgenstein, das ist ja so ein Selbstgespräch, wer spricht jetzt? Spricht der Autor? Spricht das Ego? Spricht das alte Ego? Das muss man trotzdem erspüren und bedenken können.
Dieser Blick auf die literarische Form der Philosophie, Sie haben das bei dem Nicht-Recht-Haben-Wollen und dem Recht-Haben-Wollen, da haben Sie das Recht-Haben-Wollen mit so einem Tanker verglichen in Ihrem Buch, der schwer beladen ist mit Erfahrungen des Lesens, mit des Argumentierens und der einfach weiterfährt, auch wenn ihm keine Energie zugeführt wird. Der treibt einfach so, nachdem er mal angetrieben war, in den Hafen rein und eröffnet das den Blick auf geradezu literarische Formen, die ja, wenn wir gerade bei Wittgenstein sind, nicht nur etwas sagen, sondern auch etwas zeigen sollen.
Das Bild mit dem Tanker ist eigentlich anders gemeint. Das steht ja in dem dritten Teil des Buches, der den merkwürdigen Abschiedsvorlesung hat. Und das ist ein mehr oder weniger autobiografischer Text, in dem ich erzähle. Am Ende wird ja dann doch erzählt. Am Anfang sage ich, ich kann gar nicht erzählen. Am Ende wird dann doch erzählt, dass eigentlich eine Art Geschichte erzählt, warum ich im Philosophieren von den literarischen Formen nicht lassen kann. Und da sage ich, dieses Recht haben wollen, das ich ja die meiste Zeit meiner philosophischen Beschäftigung durchaus betrieben habe, das kann man nicht einfach stoppen, so abrupt, sondern dieser Tanker fährt weiter und am Ende sage ich, ich kann nicht versprechen, dass ich nie mehr Recht haben will, sondern das kann wieder, dieser Tanker kann wieder seine Fracht irgendwo an irgendwelchen Häfen, an irgendwelchen Theoriehäfen abladen. Das Sagen, dieses Verhältnis von Sagen und Zeigen spielt eigentlich in den vorherigen beiden Teilen die größere Rolle, wo ich darauf hinweise, dass man gar nichts sagen kann im Rahmen philosophischer Überlegungen, ohne gleichzeitig etwas zu zeigen, ohne gleichzeitig den Blickwinkel auf die jeweiligen Themen und Motive zu verändern.
Das Merkwürdige an den Zusammenstellungen oder auch an der Form Ihres Buches, Sie haben ja schon auf die Form der Philosophie jetzt mehrfach abgehoben, wenn man das mal so zu beschreiben versucht, sind es auf der einen Seite Vorworte, ist ein ganzer Teil, dann Gedankenspiele ist ein zweiter Teil, dann kommt so ein Teil, der heißt Querfeldein, da würde ich eher sagen, das erinnert mich eher an eine andere Form aus der Musik, Capriccios, also eher Sprünge, wo sich sehr unterschiedliche Textsorten mischen. Und dann gibt es so eine novellenartige Schlussvorlesung. Auf jeden Fall achtet man plötzlich beim Lesen auf genau diese Übergänge. Und er versucht immer wieder eine These zu erhaschen, auch in dem Nicht-Recht haben wollen. Und ihm ist zumindest eines gelungen. Ich glaube, seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit philosophischen Texten, aber ich habe noch nie schallend an einem öffentlichen Ort gelacht, als ich das gelesen habe. Das ist gestern passiert im ICE, als ich die Hitchcock-Stelle, ich kannte zwar diese kleine Stelle, als Hitchcock sich einen Zettel nebens Bett legt oder einen Block, um Filmideen aus Träumen zu generieren. Und dann hat er endlich mal einen Traum und wacht auf und schreibt den auf, schläft wieder ein und am nächsten Morgen wacht er auf, begierig zu dem Zettel und da steht dann Boy loves Girl. Und diese Art von Mini-Beobachtungen, die dann konfrontiert werden mit philosophischen Thesen, sind auf eine Weise sprunghaft, die aber unglaublich komisch ist. Ist Komik in dem Buch gewollt?
Ja, unbedingt. Also das freut mich, dass Sie lachen können. Man darf sich ja als Schreibender, der nicht unbedingt Recht haben wollen, ja auch selber gar nicht zu ernst nehmen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich glaube, dass alles, was da steht, nun stimmt. Sondern das Buch, das hat ja auch drei unterschiedliche Teile. Also das ist auch schon die Idee, dass man auf die Form achtet. Das und jeder dieser Teile funktioniert ein wenig anders. Und was in diesem Mittelend, in dem längsten Querfeld einteilt, was so eine Serie von ja, so kurzen Stücken ist, die irgendwie etwas miteinander zu tun haben und dann auch wieder nicht. Das ist ja ein Angebot an Leserinnen und Leser, dann sich selbst einen Reim darauf zu machen. Und im Grunde sind diese Stücke Spielfiguren oder Spielangebote für das lesende Publikum, jetzt weiterzudenken. Nicht einfach zu sagen ja oder nein, weil sonst im Argumentieren sagen wir ja oder nein. Ich finde das überzeugend oder nicht überzeugend, gebe Gründe dafür an. Hier sind das alles so Sprungbretter oder Startbahnen für eigene Überlegungen. Man kann die einzelnen die eher aphoristischen Stücke natürlich sich zu eigen machen. Man kann sie sich im Sinne von Überzeugung zu eigen machen, dann möchte man, darf man auch wieder Recht haben wollen, aber man muss es nicht. Zunächst mal sind das wie so Spielsteine in einem größer angelegten Gedankenspiel, die man verwerfen, die man übergehen, über die man nachdenken, auf die man zurückkommen kann. Und insofern sind es nicht Thesen. Auch wenn, als Schreibender muss ich ja Sätze schreiben. Und im Wesentlichen sind es Aussagesätze. Die kann man sich so zu eigen machen, dass man sagt, ja, das unterschreibe ich. Man kann aber erstmal innehalten und sagen, ja, ist da was dran, ist da nichts dran? Und kann selber dann zu anderen Schlüssen, zu anderen Gedankensprüngen, zu anderen Assoziationen kommen, als das bei mir im Schreiben der Fall gewesen ist.
Ist das auch ein Aussteigen aus dem, was Michel Foucault, auch ein Philosoph, mal Wahrheitsspiel genannt hat, die ja eigentlich sozusagen Machtspiele sind, also möchte man sagen Kampf um Deutungshoheit, die man dem Leser natürlich mit einer geschlossenen Argumentation vorlegt? Wenn ich Sie jetzt reden höre, klingt das eher auch nach einer Ermutigung zur Freiheit, also zum Assoziativen, zum Andocken, zum Irren, zum Verirren. Ist das auch eine Form einer Tugend des Denkens und Tugend des Lesens?
Ja, ich steige so ein bisschen aus der Normal Science der Philosophie und überlasse mich halt den Einfällen, die mir im Schreiben kommen. Und da steigt man so ein bisschen aus der Geste jetzt eine Theorie, ganz zu schweige von einer Theory of Everything, die sowieso illusionär ist, steigt man ein bisschen aus und überlässt die theoretischen Schlüsse, die man aus dem, was ich dort sage, auch ziehen kann, ein bisschen den anderen. Da sollen die Leserinnen und Leser was draus machen, was sie wollen. Man kann das als ein Potpourri lesen, man kann auch bestimmte Stücke, ich sage an einer Stelle, dieses Buch besteht aus Bücherskizzen, man kann das auch zum Anlass nehmen, da eigene Gedanken weiterzuentwickeln, aber das ist die offene Form und insofern geht es da nicht um diskursive Macht, sondern darum, Foucault sagt ja auch in dem berühmten Aufsatz, was ist Kritik oder was ist Aufklärung? Die Aufklärung besteht darin, dass wir versuchen, uns nicht zu sehr regieren zu lassen. Das ist politisch gemeint. Das gilt aber auch innerhalb der Philosophie. Wir sollten uns nicht zu sehr regieren lassen von den Hauptstraßen, von den Diskursen, die unsere gegenwärtige intellektuelle Landschaft gerade beherrschen. Deswegen soll man sich in dieser Landschaft immer auch wieder verirren und sich auf Abwege verführen lassen.
In dem Buch taucht immer wieder auch ein Ich auf. Ich wohnte in einem Hotelzimmer mit Blick auf den Seerhein und beschloss, nicht länger Recht haben zu wollen. Dieses Ich, Status ungeklärt, erfährt man an der einen Stelle. Man soll nicht zu sehr an den Autor denken. Was hat es mit diesem Ich auf, das ja auch in literarischen Texten sehr häufig vorkommt, und aber bei Ihrem Buch dazu führt, zumindest in der Abschlussvorlesung, das eigentlich eher eine Novelle, einen Novellencharakter hat, dazu führt, dass man immer sagt, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Man, das ist ein bisschen Page-Turner-artig. Also die Frage ist, welche Rolle spielt das Ich? Was erfahren wir über den Philosophen Martin Seel? Und mit dem krachenden Misserfolg an der ersten Vorlesung.
Ja, die Ich-Figur in dieser Abschiedsvorlesung. Ich erkläre jetzt nicht, was der Titel bedeutet, das können Sie ja herausfinden. Die Ich-Figur funktioniert einerseits so, wie ich es eben im Blick auf Descartes beschrieben habe, dass ich, da darf Leserinnen und Leser wiederum an sich selber denken, also geht es mir auch so. Sind das Szenen, die ich kenne, sind das Denkbewegungen, die mich neugierig machen? Andererseits hat dieses Ich natürlich auch eine biografische Seite. Das wird am Schluss besonders deutlich. Manchmal bin ich es auch, der, wenn ich beschreibe, es gibt eine kleine Hotelpassage, in welchen Hotels ich war, in den allermeisten Fällen war ich in diesen Hotels und habe in dem einen Hotel das tolle Foto von Miles Davis gesehen, schreibe was über Hotelbilder, die ja nicht dazu da sind, dass man sie sieht und so weiter. Also vieles davon ist biografisch, aber man muss es nicht so lesen, aber das ist auch offen. Sie können das Buch lesen, um etwas über mich zu erfahren. Das ist, glaube ich, nicht die allerinteressanteste Lektüre, aber so ein bisschen eine Prise-Überlegung. Ja, ist er das jetzt? Stimmt das denn? Sagt er die Wahrheit, nicht? Dichtung und Wahrheit. Wer kann schon, wenn er über sich schreibt, wissen, ob das Dichtung oder Wahrheit ist? Das bleibt auch offen.
Gibt es einen literarisches Buch irgendwann mal von Martin Seel? Weil jetzt verschränken Sie literarisches Schreiben mit philosophischem Schreiben?
Ich fürchte, nein. aber ich will nichts versprechen. Nicht? Das Buch endet ja damit, dass ich den Leserinnen und Lesern versprochen habe, ihnen nichts zu versprechen und nicht verlässlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ich weiter an die Literatur rankomme als mit diesem Buch, aber who knows? Man wird sehen. Aber versprechen möchte ich da gar nichts.
Versprechen kann ich Ihnen eine aufregende Lektüre mit Martin Seels Buch Nicht recht haben wollen. Gedankenspiele. Erschienen ist das Ganze im S. Fischer Verlag. Vielen Dank, Herr Seel.
Ich danke Ihnen. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
Eine Welt im Umbruch, der Clash der Kulturen, religiös motivierter Terrorismus. Das klingt wie die Beschreibung unserer heutigen aktuellen Welt, aber in dem Roman Gott der Barbaren geht es um das China im 19. Jahrhundert und geschrieben hat den Roman Stefan Thome. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Thome. Schönen guten Tag.
Ich muss gleich zu Beginn sagen, dass ich eigentlich hier nicht sitzen sollte. Ich vertrete eine Kollegin, die krank geworden ist. Sie, Herr Thome, haben es geschafft auf die Shortlist des Deutschen Buchpreis. Ich war in der Jury für diesen Buchpreis, den dann am Ende Inga-Maria Malke gewonnen hat. Nur einer kann gewinnen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt noch auf diese Weise Gelegenheit bekommen habe, mit Ihnen über Ihren wunderbaren, grandiosen Roman zu sprechen. Als Sie angefangen haben, diesen Roman zu schreiben, welcher Erzählimpuls war da stärker? Das historische Ereignis so präzise wie möglich zu erzählen oder dessen aktuelle Relevanz für uns Leser heute?
Ganz klar das Erste. Also als ich mich mit dem Stoff beschäftigt habe, als ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin, 2012 durch ein Buch, was ich gelesen habe, was von der Taiping-Rebellion handelt, da war mir sofort klar, dass das eigentlich ein aktueller Stoff ist. Und dass man gar nicht bemühen muss, was ja manchmal geschieht, das irgendwie zwanghaft hinzubiegen und so aktuelle Bezüge herauszuarbeiten. Manchmal in Unterschätzung des Lesers, manchmal vielleicht auch in Überschätzung des Materials, mit dem man arbeitet. Ich hatte das Gefühl, ich bin da auf etwas gestoßen, da kann ich nicht ganz entspannt. Das ist war sehr schwierig, da einzudringen und davon zu erzählen. Aber mein Fokus, meine Aufmerksamkeit war immer darauf gerichtet, bei der ganzen Recherche auch, die ich hier machen musste, diesen historischen Stoff, so genau es geht, zu erfassen. Und die aktuellen Bezüge, da war ich mir sicher, die liegen da einfach drin. Und jeder Leser, der das Buch mit offenen Augen liest, und nur so kann man lesen, dann
kriegt die mit, kriegt genau, die sozusagen subkutan.
Genau, dann nimmt man das wahr.
Ja. Im Zentrum steht der sogenannte Taiping-Aufstand, von dem ich davor, das muss ich gestehen, noch nie was gehört habe. Es ist ein Rebellenaufstand, der 1860 ungefähr stattgefunden hat. Wie lange hat er gedauert?
1851 bis 64, also genau Mitte des 19. Jahrhunderts.
Wer waren diese Taiping?
Ja, also man muss, glaube ich, mit dem Anführer anfangen, der diesen Aufstand angeführt hat. Ein Mann namens Hung Shou Quan, ein Chinese aus dem Süden, aus der Nähe von Canton, der eigentlich vorhatte, eine traditionelle Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Es gab ja in China keine Erbmonarchie. Die Elite des Reiches wurde rekrutiert durch die sogenannten Beamtenprüfungen. Das hatte der vor. Dafür musste man sich jahrelang vorbereiten, um an diesen Prüfungen teilzunehmen. Das waren Prüfungen in klassischer Literatur, dem konfuzianischen Kanon, der da abgefragt wurde. Er hat seine Kindheit und seine Jugend damit verbracht, auf diese Prüfungen hin zu lernen. Seine ganze Familie, das Dorf, der Clan, alle haben gehofft, dass er das schafft. Und er kam aus einem sehr armen Dorf, die Leute aus der Armut befreit. Und dann hat er sich mehrfach als junger Mann daran versucht. Und nachdem er zum dritten Mal gescheitert war, hat er einen geistigen Zusammenbruch erlitten. Man muss so weit ausholen, weil dann hat er so Fieberfantasien bekommen, die er zunächst selbst nicht verstanden hat. Er hat geträumt, er wird in einer Sänfte in den Himmel getragen. Ein Mann mit langem Bart empfängt ihn dort, nennt ihn meinen Sohn, gibt ihm ein Schwert und sagt ihm, er möge die Dämonen vertreiben. Also eine ganz komische, schwammige Fieberfantasie, die er da offenbar gehabt hat. Und erst als er 7 Jahre später in Kontakt kam mit einer erbaulichen Schrift von protestantischen Missionaren, die zu dem Zeitpunkt in China aktiv waren, da hat er geglaubt zu verstehen, was es mit dieser Fantasie auf sich hatte. Nämlich der alte Mann im Himmel, der ihn da empfangen hat, das war Gott. Mhm. Und er hat ihm auch einen anderen Mann vorgestellt und gesagt, das ist dein Bruder, das war also Jesus. Und folglich ist auch er selbst ein Sohn Gottes, der zweite Sohn Gottes, der jüngere himmlische Bruder, wurde er genannt. Dieser Mann hat dann Anhänger um sich herum geschart. Zunächst sehr erfolglos hat er das versucht. Aber er hat dann seinen Predigten, er ist durch Südchina, durch die Provinz gezogen und hat nach Anhängern gesucht. Und als er seinen Predigten einen gewissen politischen Dreh gegeben hat und die Dämonen, die sein himmlischer Vater zu vertreiben ihm aufgetragen hat, mit den Mandschus identifiziert, also der herrschenden Kaiserdynastie, das waren ethnisch keine Chinesen, die kamen aus dem hohen Norden. Da haben die Leute ihm zugehört. Da wurde das plötzlich interessant. Da
fingen also
die
über Leute das an. Christentum.
Genau, Grunde. Und das ist eben das, also wenn man sagt, die waren Christen, dann muss man sofort hinzufügen, in einem sehr unorthodoxen Sinn. Ja, also dass Gott einen chinesischen Sohn hatte, das ist den meisten von uns neu. Viele werden es wahrscheinlich auch nicht glauben. Also,
auch wie fanden das denn die Missionare, die da christianisiert haben? Wie fanden die denn diese Version, dass Jesus einen Bruder hat?
Ja, die waren auch überrascht, kann man sich vorstellen. Nein, also die protestantischen Missionare, die waren ganz an der Peripherie des Reiches. Die protestantische Mission war im Großen und Ganzen sehr erfolglos. Die haben sehr, sehr wenige Anhänger gewinnen können für diese für chinesische Ohren sehr, sehr fremde Religion. Sie sahen sozusagen in dieser Rebellion, die sich da plötzlich ereignete, aber im Landesinneren, so dass sie gar nicht genau wussten, was da vor sich ging, sahen sie die Möglichkeit, ein Vehikel, den Traum von der Bekehrung dieses fremden Riesenreiches zum wahren Glauben doch noch irgendwie bewerkstelligen zu können. Die haben also Hoffnungen da rein projiziert und gleichzeitig kann man sich ja vorstellen, für einen protestantischen Missionar aus dem Schwäbischen oder aus Südengland oder wo sie auch immer herkamen, sich vorzustellen, dass also Gott einen chinesischen Sohn hat, der jetzt der Anführer dieser Rebellen ist, das konnten die natürlich nicht glauben. Also die hatten ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu.
Jetzt ist das ja ein Bürgerkrieg gewesen, der, so heißt es immer, der blutigste aller Zeiten war. Man muss sich vorstellen, da sind 20 bis 30 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Wie kommt diese unglaubliche Zahl von Toten zustande?
Zunächst mal war China im 19. Jahrhundert schon das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es hatte knapp 400 Millionen Einwohner. Ja. Es war also dicht besiedelt. Das Kernland Chinas, wo die fruchtbarsten Böden waren und wo Tee angebaut wurde und Seide hergestellt wurde, das war am Lauf des Yangtze. Der Yangtze durchquert China von West nach Ost ungefähr auf halber Höhe. Da sind die ältesten und prächtigsten Städte, Nanking, Suzhou, Hangzhou und so weiter. Das war auch zugleich der Hauptschauplatz des Krieges. Also es war ein sehr dicht bevölkertes Land. Mhm. Und 14 Jahre haben diese Kriege, haben die Kämpfe angedauert. Das ging hin und her. Es gab keine klaren Frontverläufe. Wir reden jetzt von asymmetrischer Kriegsführung und so etwas. Das gab es offenbar auch schon im 19. Jahrhundert. Und je länger der Krieg geführt wurde, wie das so ist, hat es eine Dynamik. Es zählt nur noch die Vernichtung des Feindes. Es ist sozusagen alle strategischen Ziele und so weiter, ist nur noch darauf ausgerichtet, so viele Feinde wie möglich zu vernichten. Mhm. Und daher diese enorme Anzahl, das sind natürlich Schätzungen, 20 bis 30 Millionen Tote, keiner hat sie gezählt, aber das sind seriöse Schätzungen. Viele Historiker, manche veranschlagen noch, gehen noch mit viel höheren Zahlen, 50, 60, aber 20 bis 30 ist das, was man in der Literatur so trifft. Und mit im Wesentlichen vormodernen Mitteln, also keine Massenvernichtungswaffen, kein Luftkrieg. Die Engländer haben 1860, die waren am Rande an diesem Konflikt beteiligt, kommen wir vielleicht noch drauf, eine neuartige Waffe, die sogenannte Armstrong-Kanone, eingesetzt mit explodierenden Mörsern. Ansonsten eigentlich haben die hoffentlich mit Säbeln gekämpft, mit Kanonen natürlich, mit primitiven Musketen, sogenannten Gingals, 2 Meter lange auf Holzpfeiler montierte Feuerwaffen. Insofern, es ist durchaus erstaunlich, aber es zeugt davon, von der Radikalität und von dem Hass, von dem sich gegenseitig aufstachelnden Vernichtungswillen, der da am Werk gewesen ist.
Sie erzählen diesen Rebellenaufstand aus 3 Perspektiven, kann man sagen, aus der chinesischen, der europäischen, also britischen und es gibt einen deutschen Missionar.
Ja.
Der Chinese und der Brite sind beides historisch verbürgte Personen, das ist Lord Elgin und wie wird der Chinese ausgesprochen? Okay, das überlasse ich Ihnen. Ich hatte schon gefragt vorher, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sagen Sie China oder China?
China, nördlich des Mainz auf jeden Fall.
Und ich bin Süddeutsche, ich sage China. Aber ich strenge mich jetzt an, China zu sagen. Also, trotzdem überlasse ich die Aussprache der chinesischen Namen Ihnen. 3 Perspektiven, der Brite, der deutsche Missionar Neukamp und der Chinese.
Ja.
Können Sie die 3 Personen kurz mal ein bisschen vorstellen?
Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie schaffe ich das, dieses komplexe Geschehen dem Leser nahe zu bringen. Es war klar, das muss ein multiperspektivisches Buch sein. Die beiden historischen Figuren, Lord Elgin und Zheng Guofan, sind sozusagen die Antipoden, auch wenn sie sich nie direkt begegnen. Lord Elgin, fangen wir mit dem an. Der britische Sondergesandte, Sonderbotschafter, der den Auftrag erhält, den sogenannten Zweiten Opiumkrieg 1856 bis 60,
also parallel
zu dem Taiping-Aufstand, zu führen. Es geht um, wie der Name schon sagt, es geht um Opium. Die Engländer unterhalten einen lukrativen Opiumschmuggel aus ihren indischen Besitzungen. Schmuggeln sie Opium nach China, das ist dort illegal. Aber mit den Einnahmen, die daraus generiert werden, davon lebt die ganze Kolonialverwaltung in Indien. Also darauf kann man nicht verzichten. Also muss dieser Opiumhandel ausgeweitet und ausgebaut werden. Und Lord Elgin, der persönlich angewidert war davon und der fand, dass seine Landsleute kein Recht haben, chinesisches Recht zu brechen und Opium ins Land zu schmuggeln, der wurde damit beauftragt und ging nach China, zweimal sogar, um Handelsverträge zu schließen und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen einzuleiten. Zhang Guofan, auch eine historische Figur, ein chinesischer Gelehrter, der diese ganzen Prüfungen bestanden hatte, an denen der Anführer der Rebellen gescheitert war, und eine hohe Stellung am Hof und im Kabinett hatte, eigentlich ein Bücherwurm. Der hat klassische Schriften ediert, Essays geschrieben und so weiter. Und dann hat der Kaiser ihm den Auftrag erteilt, eine Armee aufzustellen und gegen die Rebellen zu kämpfen, als seine Heimatprovinz Hunan, mehr im Süden gelegen, von den Rebellen überfallen wurde. Und das hat er getan und hat eine Kampfmaschine aufgebaut. Ohne jede militärische Erfahrung hat er über die Jahre eine Kampfmaschine, eine völlig neue Armee aufgebaut, loyal nur ihm. Er stand an der Spitze und die haben dann den Kampf aufgenommen mit den Rebellen und haben 1864 tatsächlich diesen Aufstand nach, wir haben es angesprochen, gigantischen Verlusten und Schlachten niedergeschlagen. Das sind zwei historische Perspektiven. Und dann gibt es den deutschen Missionar, den Sie angesprochen haben, Philipp Johann Neukamp. Das ist eine fiktive Figur, die es aber hätte geben können. Es gab auch deutsche Missionare zu dem Zeitpunkt in Südchina. Von der Basis Hongkong aus haben sie versucht, die Chinesen für die frohe Botschaft zu interessieren und zu begeistern. Der ist eigentlich seinem Selbstverständnis nach weniger ein Missionar und mehr ein Sozialrevolutionär. Yeah. Er will mithelfen, dieses Land zu modernisieren und interessiert sich deshalb für diese Rebellen, die viele progressive Ideen vertreten haben. Das muss man auch sagen. Wenn man die Gewalt betont, muss man auch betonen, dass sie sehr viele...
Das war ja auch eine Sozialreformbewegung.
Genau, die sie zumindest vorgehabt haben. Sie haben ja nie die Chance gehabt, ihre Ideen mal wirklich umzusetzen. Aber sie wollten das Binden der Füße, was ja traditionell die Füße der Frauen wurden gebunden. Es gab diesen Fetisch mit den kleinen 10 cm langen Frauenfüßen als ein erotisch aufgeladenes Schönheitsideal. Das haben die verboten. Den Opiumkonsum haben sie verboten. Sie wollten eine Landreform durchführen.
Könnte man sagen, dass das schon sowas wie Vorfahren von Mao waren?
So werden sie heute in China gesehen.
Also das war so eine primitive Form von Kommunismus schon?
Das Bild dieser Rebellen ist nicht eindeutig. Es ist wirklich sehr schwer, zu sagen, was die wirklich waren. Die waren vor allen Dingen erstmal Krieger und die haben ihre vielen Ideen nicht umsetzen können, die sie auf dem Papier gehabt haben.
Ja.
Aber sie werden heute in China verehrt als Vorläufer, genau wie Sie es sagen, als Vorläufer der kommunistischen Befreiung, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, 100 Jahre später. So ein bisschen wie die Bauernkriege im offiziellen Geschichtsbild der DDR. Progressive Kraft der Geschichte, fehlte noch das Klassenbewusstsein, fehlte die Funktion der Partei. Aber es ging antifeudalistisch, antiimperialistisch. So werden sie gesehen. Die religiöse Komponente wird da immer so ein bisschen unterbelichtet. Das war möglicherweise nur das Mittel, um die Massen zu mobilisieren. Sehr zweifelhaft, ob das stimmt, aber auch sehr schwierig, sozusagen ein eindeutiges Bild dagegen zu setzen. Die sind und die bleiben auch im Buch. Manchmal wird mir das jetzt vorgeworfen, aber es ist einfach so, man kann die nicht so festnageln, ob sie die Guten oder die Bösen, die
Ja, aber die, das ist die, ja auch das Schillernde und Faszinierende.
Oder die Reaktionären.
Ja. Aber das finde ich gerade das Faszinierende an Ihrem Buch, dass es eben keine Eindeutigkeiten gibt. Also dieser Chor der Perspektiven führt eben dazu, dass man sich sowohl mit der, Sie schaffen das ja wunderbar auch in Dialogen, die Sie ja schon in Ihren früheren Büchern sehr gekonnt immer, Sie gelten ja wirklich als der Meister der Dialoge, das machen Sie auch in diesem Buch wieder sehr gekonnt, so dass man die Perspektive der chinesischen Seite nachvollziehen kann und genauso dann aber auch wieder die westliche Seite.
Ja.
Ja? Und da kommen wir zum Clash der Kulturen im Grunde. Was ich so spannend fand an Ihrem Buch ist, wie Sie die Fremdheit beschreiben, wie sie die fremden Kulturen beschreiben, beziehungsweise die Gründe, warum sich überhaupt der Westen für China interessiert hat und China für den Westen. Das ist ja, also so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist ja, erstmal gab es merkantile Interessen. Die machten es notwendig, dass man sich für die Kultur des anderen interessiert hat, weil man natürlich mit erstmal die verstehen musste, die man dann besiegen wollte, oder?
Das spielt sicherlich eine Rolle. Also grundsätzlich kann man sagen, die Welt wurde so klein, dass es nicht mehr möglich war, die anderen Kulturen einfach zu ignorieren. Also ja. Jahrhundertelang lebte man halt so nebeneinander her und musste nicht voneinander Notiz nehmen, weil Handelsbeziehungen ist nur in ganz, ganz indirekter Form über die Seidenstraße, arabischer Raum. Voneinander wusste man eigentlich nichts und das funktionierte auch. Nun baut England ein weltumspannendes Empire auf mit Handelswegen, Seewegen, die den ganzen Globus umspannen. Und dann hat man eben auch Interessen in China. Zum Beispiel möchte man Opium verkaufen. Und dann stößt man eben auf eine einheimische Kultur. Ob man die verstehen muss, naja, man muss irgendwie mit dir umgehen. Man muss einen Modus Vivendi finden. Also es gibt den Zwang, sich mit denen auseinanderzusetzen. Aber es fehlen die kognitiven Mittel, das wirklich zu tun. Vielleicht fehlt auch die Bereitschaft, es zu tun. Ja? Also man will eigentlich ja nur seine merkantilen Ziele durchsetzen. Wenn die Chinesen sagen, dass sie einverstanden sind mit dem Import von Opium, dann ist aus englischer Sicht alles klar. Da muss man nicht mehr den Konfuzianismus verstehen oder so irgendetwas. Aber man kommt halt da drauf und einzelne Individuen, die irgendwie da involviert sind, die wollen vielleicht mehr. Und mir kam es dann darauf an, diese Fremdheit als etwas zu verstehen, was nicht eine Eigenschaft von jemand anderem ist. Die Fremden sind fremd, sondern es ist ein relationales Verhältnis. Mhm. Wir sind einander fremd.
Genau.
Und der Engländer in China ist eben auch ein Fremder. Oder ich in Taiwan.
Wir dürfen es aber auch sein. Fremder. Das dürfen es auch sein.
Natürlich, weil Fremdheit ist nichts irgendwie Schlechtes oder Verwerfliches. Es ist sogar unvermeidbar, dass wir einander fremd sind, wenn wir aus verschiedenen Ländern kommen. Aber ja, man muss dann eben eine Möglichkeit finden, hinter der Fremdheit etwas Gemeinsames zu entdecken oder zumindest eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Umgangsform. Mhm. Heute haben wir das, Formen des diplomatischen Verkehrs, Formen der Übersetzung von Sprache und so weiter. Das ist die Frühphase dieses Kontakts und da hatte man das alles noch nicht. Und deshalb knallen die Weltbilder einigermaßen ungebremst aufeinander.
Ich würde gerne nochmal auf die Kultur und auf die Fremdheit kommen und von der Wirtschaft jetzt ein bisschen weggehen. Und zwar deswegen, weil ich diese gegenseitige Arroganz, die sowohl die Westler den Chinesen gegenüber haben, die Chinesen sagen, ihre Religion ist der Handel, wir sind die wirklichen Gelehrten, wir haben die Tradition, sie glauben nur an den Fortschritt. Das ist die eine Arroganz, die Europäer finden die Chinesen irgendwie ignorant oder eindimensional.
Sie sind komisch angezogen, sie kommen aus einem rückständigen Land.
Genau, also es ist eine große Fremdheit, die so weit geht, dass sie eigentlich auch gegenseitig sich als Barbaren sehen.
Ja.
Weil es ist nicht klar, wer die Barbaren sind, oder?
Genau, Barbaren sind immer die anderen.
Ja.
Also in der Sicht der jeweiligen Seite. Und wenn man es als Leser zur Kenntnis nimmt, dann kommt man irgendwann möglicherweise dazu zu sagen, na, Barbaren sind vielleicht aber doch alle. Der Begriff des Barbaren ist schillernd und er schillert auch im Roman. Wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, das Wort Barbar kommt aus dem Griechischen, sind die, die kein Griechisch, die Barbar sprechen.
Das ist ein lautmalerisches Wort.
Ja. Sind die Nicht-Griechen, die die griechische Sprache nicht können, die deshalb an der Kultur nicht teilhaben. Ähnliche Vorstellungen gibt es in China. China als das kulturelle, zivilisatorische Zentrum. An der Peripherie leben die nicht-chinesischen Völker, die kulturell auf einer niedrigeren Stufe stehen. Die spezifisch moderne Implikation, Assoziation von Barbarei im Sinne des besonders Grausamen, das ist im chinesischen Begriff fremd. Also das war dort nicht mit gemeint. Wie überhaupt der chinesische Begriff im Laufe seiner Geschichte, das würde jetzt zu weit führen, aber verschiedene Wandlungen durchmacht und nicht immer diesen abwertenden Sinn gehabt hat. Insofern hat man sich da auch ein bisschen, die Engländer wollten ja den Chinesen offiziell untersagen, nach einem Vertrag von Tianjin 1858 wollten sie den Chinesen untersagen, sie als Barbaren zu bezeichnen in offiziellen Vertragswerken und so weiter. Und da streitet man ein bisschen um Worte, hinter denen eigentlich nur die Projektion des eigenen Sinnes steht.
Genau.
Und nicht das Verständnis dafür, was die andere Seite meint. Insofern ist es ein bisschen sinnbildlich und symptomatisch für das wechselseitige Unverständnis.
Jetzt fragen sich natürlich alle, Herr Thome, woher weiß der Mann das alles? Wie kann das sein, dass er sich in der chinesischen Geschichte so gut auskennt? Also, Sie sind als junger Mann mit 23, Sie sind hier im Hessischen geboren, ne? Im Biedenkopf oder
wie heißt das? Oberhessen,
Anderthalb
Stunden.
Wie kommt ein Mann aus, darf man sagen, aus der hessischen Provinz?
Man darf sogar vom Dorf sagen.
Vom Dorf? Wie kommt ein junger Mann aus der hessischen Provinz dazu, nach China zu gehen?
Ja, also erstmal musste der junge Mann nach Berlin gehen und studieren. Da habe ich Philosophie studiert und war unzufrieden damit, dass es nur westliche Philosophie auf dem Lehrplan gab und habe dann nach Wegen gesucht, meinen Horizont da ein bisschen zu erweitern und mit nicht westlicher Philosophie in Kontakt zu kommen. Ich habe dann eine Stipendienausschreibung entdeckt und dann habe ich mich dafür beworben, wie gesagt, ohne über China etwas zu wissen und mit 23 Jahren plötzlich war ich für ein Jahr in den 90er Jahren in China. Das war eine sehr wilde Zeit des Umbruchs. Die Städte waren alle riesige Baustellen. China war beileibe noch kein modernes Land wie heute. Es gab keine U-Bahnen in den Städten oder in Peking gab es 2 Linien. Die ganze Infrastruktur dieses Riesenbooms, der jetzt in die 40. Dekade geht, das alles gab es noch nicht. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr schwer für mich. Da habe ich wirklich am eigenen Leib erfahren, was Fremdsein bedeutet.
Ja. Sie haben auch über Fremdheit promoviert.
Ich habe dann auch eine Doktorarbeit geschrieben, viel später, 9 Jahre später, über die Herausforderung des Fremden, so ist der Titel. Das war schon gespeist von meiner eigenen Erfahrung und dem Versuch, Fremdheit ist eben ein Zustand, den man überwinden kann, an dem man zumindest arbeiten kann. Ja. Also es ist eben keine Essenz, die etwas zukommt, sondern es ist ein relationales Verhältnis. Und mit dem Erlernen der Sprache und dem Einsteigen in eine angeblich oder zunächst fremde Kultur kann man daran arbeiten und kann sich näher kommen und kann etwas verstehen von der fremden Kultur. Und das war der Kerngedanke meiner Doktorarbeit. Und etwas davon konnte ich tatsächlich in diesem Roman, der kein philosophischer Ideenroman ist, aber der schon so eine gewisse Unterfütterung hat mit Ideen, konnte ich da wieder aufnehmen. Ich habe tatsächlich bei der Arbeit zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder in meine verstaubte Dissertation reingeguckt.
Ah ja?
Ja.
Und aber inzwischen sprechen Sie ja perfekt Chinesisch.
Ja, perfekt, ne? Spricht man es nie, behaupte ich, aber ich spreche es ziemlich fließend. Ich spreche im Alltag in Taiwan auch eigentlich nur Chinesisch.
Sie leben zwischen Taiwan und?
Ich lebe in Taiwan und wenn ich ein Buch geschrieben habe, muss ich nach Frankfurt kommen und tue das gerne, wie Sie sich vorstellen können. Ich bin ja Hesse und ja, dann bin ich hier unterwegs. Jetzt bin ich bis Weihnachten ungefähr damit unterwegs, aber dann geht's zurück.
Sie haben ja mit diesem Buch auch so etwas wie eine frühe Globalisierungsgeschichte geschrieben. Inwieweit kann man denn sagen, dass in dieser Zeit die Wurzeln sozusagen sind für die Politik von China, aber auch von Europa heute?
Also in China kann man das relativ gut sagen, dass es da eine Verbindung gibt. Die Chinesen bezeichnen heute diese 100 Jahre zwischen dem ersten Opiumkrieg 1839 bis 42 bis zur kommunistischen Befreiung unter Mao Zedong 100 Jahre später als die 100 Jahre der nationalen Demütigung, wo China schwach war, rückständig war, Spielball der westlichen Mächte war, dann auch von Japan mehrfach kriegerisch erobert wurde. Und das alles spielt in der kollektiven Erinnerung der Chinesen bis heute eine große Rolle. Es wird von der Kommunistischen Partei häufig auch propagandistisch instrumentalisiert. Und daraus speist sich in der Tat eine Motivation zu sagen, wir dürfen nie wieder so schwach sein. Und das ist nicht etwas, was sich die Kommunisten ausgedacht haben, sondern was schon in dieser Zeit beginnt. Am Rand meines Romans taucht das auf. Es gab dann in den 1870er Jahren die sogenannte Selbststärkungsbewegung und der Grundgedanke war, wir müssen vom Westen lernen, wir müssen uns vom Westen die Mittel aneignen, um ihn eines Tages zu besiegen oder mindestens ebenbürtig zu sein. Seitdem entwickelt sich China in der Auseinandersetzung mit dem Westen, gedanklich und so weiter.
War das eigentlich auch in der Zeit, kann man das sagen, dass da so etwas wie die Mutter aller Probleme, wie wir hier in Europa jetzt wissen, ist der Nationalismus. Ist so etwas wie der Nationalismus auch zu dieser Zeit entstanden?
Der kommt so langsam auf. Die Chinesen lernen eigentlich, sich als Nation zu begreifen, indem sie von außen als Nation angegriffen werden. Traditionell hat China sich als
Reich empfunden.
Als Reich, die einzig sozusagen maßgebliche Tianxia, alles unter dem Himmel heißt das wörtlich übersetzt, die einzig maßgebliche Zivilisation. De facto sah es aber für die einfachen Leute so aus, dass sie sich mit ihrem Dorf, ihrem Clan, vielleicht noch ihrer Provinz identifiziert haben. Vom Reich als Ganzem hatte man ja gar keinen Eindruck. Man kannte das ja gar nicht ganz. Insofern von chinesischem Nationalismus zu sprechen, ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr fragwürdig, was man da eigentlich mit meint. Aber in dieser Auseinandersetzung, dem Bewusstsein, wir müssen uns verstärken und müssen vom Westen lernen, um gegen ihn zu bestehen, dass wir, das sich da konstituiert, das nimmt dann später die Form eines Nationalismus.
Sie sehen, also dieses Buch kann man auf vielen Ebenen lesen. Es ist eine Abenteuergeschichte, wenn man nichts weiß von China, das ist überhaupt keine Hürde. Ich wusste auch nichts und man kann einsteigen in dieses Buch und das nur als Abenteuer lesen und drunter kriegt man eine Ideengeschichte mit. Man lernt unglaublich viel in diesem Buch. Ich kann es Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Vielen Dank, Stefan.